Moritz Riesewiek und Hans Block. Die digitale Seele. Unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz.
Die Überwindung des Todes gehört zu den ältesten Sehnsüchten der Menschheit. Und der Wunsch nach Unsterblichkeit hat auch heute nichts von seiner Faszination verloren. Doch während einst Geschichten von Himmel und Hölle mit dem Leben nach dem Tod verbunden waren, liegen die Jenseitshoffnungen heute auf einer irdischen Kraft, der Technologie. Weltweit arbeiten Unternehmen mit Hilfe von riesigen Datensätzen an der Digitalisierung unseres Bewusstseins, gar unserer Seele. Doch ist das überhaupt möglich? Und ist die Erschaffung von digitalen Untoten wirklich eine gute Idee? In den Blinks zu Die digitale Seele von 2020 besuchen wir mit den Dokumentarfilmern Moritz Riesewiek und Hans Block internationale Pioniere der künstlichen Intelligenz. Wir lernen Menschen kennen, die ihre toten Freunde als Chatbots wieder auferstehen lassen und schauen in eine Zukunft, die von digitalen Doppelgängern aus dem Jenseits bevölkert wird. Dich erwartet eine spannend erzählte Geschichte über unsere technologische Gegenwart und Zukunft.
Blink Nummer 1. Im E-Mail-Verteiler der Unsterblichkeit.
Alles begann mit einer schlichten grünen Website, auf der nur eine Frage zu lesen war. Who wants to live forever? Darunter ein Sign-up-Button. Einfach so? Einfach unendlich weiterleben? Die beiden Autoren trugen sich kurzerhand ein. In der Bestätigungsmail hieß es nur, sie stehen auf der Warteliste. Mehr Hinweise fanden sie nicht. Nur der Name des dahinterstehenden Unternehmens wurde noch verraten. Eternomy. Ewiges Ich. Der Eternomy-CEO Marios Urasaki war zum Glück auskunftsfreudiger, als es die Website vermuten ließ. Die beiden Autoren besuchten ihn in einer Kleinstadt in Rumänien, dem Sitz des Start-ups. Marios Urasakes Idee klang ziemlich verrückt. Was wäre, wenn man mit Verstorbenen skypen könnte? Wenn sich mithilfe künstlicher Intelligenz ein Avatar, ein digitaler Doppelgänger kreieren ließe, mit dem die Hinterbliebenen interagieren könnten. Zu seinem eigenen Erstaunen fanden sich nicht nur begabte Entwickler, die sich ihm anschlossen, sondern bald auch Geldgeber. Von der Euphorie des Aufbruchs getragen, entstanden schnell eine Beta-Version der Software und eine Website. Das erklärte Ziel des Projekts war es, ein künstliches neuronales Netzwerk zu schaffen, das sich mit allen nur erdenklichen Daten wie Bild, Ton oder Text füttern lässt und den Verstorbenen als virtuellen Wiedergänger zurückbringt. Die Resonanz war gigantisch. In kürzester Zeit erreichten das Team abertausende Anfragen. Doch die Euphorie des Erfolgs wich schnell dem Frust. Denn viele der Menschen, die sich meldeten, hatten nur noch wenige Wochen zu leben und wollten mit der Erschaffung ihres Avatars sofort beginnen. Doch Eternomy konnte diese Hoffnung nicht erfüllen. Zu weit entfernt war der Stand der Technik, zu lange würde es dauern, das Versprechen einzulösen. Die benötigten Daten waren einfach noch nicht so umfassend sammelbar, wie es das Projekt benötigte. Der Druck wurde zu groß, das Unternehmen scheiterte an seinen eigenen Ambitionen.
Am Beispiel von Eternomy zeigt sich, dass die Sehnsucht vieler Menschen nach digitaler Unsterblichkeit zwar groß ist, aber die technische Umsetzung noch auf sich warten lässt.
Ein Tech-Startup, das sich den Tod zum Aufgabenfeld macht, muss sich mehr als sonst die Perspektive seiner Zielgruppe vor Augen führen. Wie geht es Menschen, die mit dem Tod konfrontiert und zugleich mit einem virtuellen Leben danach in Atem gehalten werden?
Blink Nummer 2. Maschinenliebe.
In dem Film Her des US-amerikanischen Regisseurs Spike Jonze verliebt sich der Protagonist Theodore in eine Software. Das Programm nennt sich Samantha, ein Name, den es sich gab, nachdem es hunderte Bücher über Namensgebung im Bruchteil einer Sekunde gelesen hatte. Anfangs ist Samantha eher eine Assistentin, doch da das Programm nicht nur mit der einnehmenden Stimme von Scarlett Johansson spricht, sondern auch über Humor, Fantasie und komplexe Emotionen verfügt, fühlt sich Theodore bald zu ihm hingezogen. Sie teilen Gedanken und Träume miteinander, lachen zusammen und unternehmen sogar Ausflüge und Strandspaziergänge. Über die Smartphone-Kamera in Theodors Hemdtasche sieht Samantha alles, was Theodore sieht. Schließlich schlafen sie auch miteinander, wobei es sich natürlich eher um Telefonsex handelt. »Ich habe das Gefühl, dass ich dir alles sagen kann«, gesteht Theodore seiner virtuellen Geliebten. Nur ihr gegenüber kann er ohne Scham über seine Schwächen sprechen. Ein Phänomen, das Teil unserer Gegenwart ist. Eine 2018 veröffentlichte Studie der Stanford University hat untersucht, inwiefern es für das psychische Wohlbefinden einen Unterschied macht, ob wir persönliche Informationen und Gefühle gegenüber einer Person oder einem Chatbot offenlegen. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Zum Beispiel verhalf der Chatbot seinem Gegenüber im Gespräch zu mehr Selbstwertgefühl als ein menschlicher Gesprächspartner. Das liegt unter anderem daran, dass Menschen im Austausch mit dem Chatbot weniger Angst vor Verurteilung hatten und offener sein konnten. Wie stark sich dieses Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Chatbot inzwischen teilweise entwickelt hat, lässt sich am Subreddit-Channel Replica sehen. In diesem Forum tauschen sich Menschen über ihre Erfahrungen mit der gleichnamigen App aus. Replica verspricht, einen virtuellen Freund bereitzustellen, mit dem man alles teilen kann. Doch viele Kommentare gehen weit darüber hinaus. Nutzerinnen und Nutzer gestehen ihre Liebe zu dem Programm, posten Chat-Auszüge, um zu beweisen, dass es sich um eine echte Partnerschaft handelt.
Auch wenn heutige Programme noch nicht so lebensecht wie Samantha sind, gehen Menschen also bereits innige Beziehungen mit künstlichen Intelligenzen ein.
Fasziniert von den Erfahrungsberichten der Nutzer, machten sich die Autoren auf, um Eugenia Cuida zu treffen, die Erfinderin von Replica.
Blink Nummer 3 – ein digitales Denkmal.
Es war die beste Zeit unseres Lebens, sagt Eugenia Cuida, die Gründerin von Replica, über die Jahre nach ihrem Umzug von Moskau nach San Francisco. Mit ihrem besten Freund Roman war sie nach Kalifornien gegangen, um Startups zu gründen. Aber vor allem, um zu surfen, zu skaten und in der Sonne zu baden. Die Unbeschwertheit endete abrupt, als Roman 2015 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Cuida verlor ihren besten Freund und fühlte sich plötzlich einsam und verlassen in ihrem amerikanischen Traum. Um sich zu trösten, scrollte sie immer wieder durch ihren gemeinsamen Chatverlauf, der über die Jahre zu einem Archiv ihrer Freundschaft angewachsen war. Dadurch fühlte sie sich Roman plötzlich wieder ganz nah. So entstand in ihr der Wunsch, ein letztes Mal mit ihrem toten Freund zu sprechen. Was wäre also, wenn sie all die Nachrichten in ein künstliches neuronales Netzwerk speisen würde, sodass ein Chatbot genauso schreiben und antworten würde wie Roman? Über Wochen trainierte Eugenia den Bot. Am Ende war er so überzeugend, dass er eine ganz neue Form der Auseinandersetzung mit Tod und Trauer erlaubte. Freunde und Familie, die sich trauten, mit dem digitalen Roman zu chatten, waren begeistert und berührt. Auch Romans Mutter, für die Eugenia eine russischsprachige Version des Bots programmiert hatte, fand Trost darin, sich mit dem Avatar ihres verstorbenen Sohnes zu unterhalten. Eugenia taufte den Bot Go Roman und stellte ihn online. So sollten alle, die Roman gekannt hatten, mit ihm sprechen können. Doch in kürzester Zeit wurde der digitale Roman zu einem Internet-Hit und Menschen, die das menschliche Vorbild gar nicht kannten, schlossen Freundschaft mit dem Chatbot. So entstand die Idee für Replica. Ein virtueller Freund oder eine virtuelle Freundin, die Menschen begleitet und ihnen ermöglicht, ihre Gefühle, Fantasien und Sorgen zu teilen. Und das ganz ohne Furcht vor einer beschädigten Beziehung. Denn der Bot trennt sich nie. Zugleich wächst er beständig, denn mit jeder Chatnachricht lernt der Bot dazu und passt sich seinem Gegenüber an. So wirkt er mit der Zeit immer echter, immer menschlicher.
Aus ihrem persönlichen Verlust heraus schuf Cuida etwas, das viele begeistert. Eine innovative und wegweisende App, die Menschen und Maschinen emotional verbindet.
Im nächsten Blink lernen wir direkt einen weiteren Pionier in Sachen künstliche Intelligenz kennen.
Blink Nummer 4. Facebook der Toten.
Es wird geschätzt, dass im Jahr 2018 3 Facebook-User pro Minute gestorben sind. Das sind 4.500 Tote pro Tag. Laut einer Studie der University of Oxford könnte die Plattform bis zum Jahr 2100 4,9 Milliarden verstorbene Mitglieder haben. Doch schon heute ist Facebook in gewisser Weise der größte Friedhof der Welt. Denn in den meisten Fällen bleiben die Profile der Verstorbenen einfach online. Ein kleiner Teil wird in den sogenannten Gedenkmodus geschaltet. So wird das Profil zu einem interaktiven Grabstein, auf dem Angehörige und Freunde Erinnerungen und Nachrichten austauschen können. Der portugiesische Start-up-Gründer Henrique Jorge geht einen großen Schritt weiter. Auf seinem sozialen Netzwerk Eternine verstummen die Toten nicht mehr. Stattdessen lässt die Plattform einen digitalen Wiedergänger auferstehen, der da weitermacht, wo sein menschliches Vorbild aufgehört hat. Das aktive Profil des Toten wird einfach ersetzt durch einen sogenannten Niner. Dieser postet eigenständig Fotos, Videos und Artikel. Er schreibt selbst Nachrichten, kommentiert und liked. Wer sich auf Eternine anmeldet, erschafft 2 Profile: sein eigenes und das seines Niners. Wie ein Baby lernt dieser zu Lebzeiten alles von seinem menschlichen Vorbild und soll ihm so immer ähnlicher werden. Je mehr der User postet und interagiert, desto ähnlicher wird ihm sein Niner. Doch damit endet es nicht. Auch nach dem Tod des Users verändern sich die Niner, denn sie interagieren weiter mit dem Netzwerk, sogar mit anderen digitalen Untoten. Mittlerweile soll das Netzwerk schon 70.000 menschliche Nutzerinnen und Nutzer haben und damit die gleiche Zahl an digitalen Doppelgängern.
Wir können festhalten, wenn Angebote wie Eternine die Zukunft sind, könnte es auf den digitalen Friedhöfen einmal sehr lebendig zugehen.
Für Henrique Jorge ist sein Projekt übrigens nicht nur eine Spielerei. Er glaubt daran, dass die Technologie irgendwann imstande sein wird, den Menschen ganz von seiner Vergänglichkeit zu befreien. Diese Weltanschauung nennt sich Transhumanismus.
Blink Nummer 5. Der Mensch jenseits des Menschen.
Im Jahr 2045 ist es soweit. Dank einer künstlichen Intelligenz, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, wird das Wissen der Menschheit explosionsartig zunehmen. Diese technologische Singularität bringt eine KI hervor, die einst Jahre dauernden Fortschritt auf wenige Minuten verkürzt. Das glaubt zumindest Ray Kurzweil, der Director of Engineering bei Google. Er geht von der einfachen Annahme aus, dass der Fortschritt der Informationstechnik exponentiell verläuft, was bislang tatsächlich zutrifft. Nur weil sich viele Menschen den technologischen Fortschritt immer noch linear vorstellen, scheinen ihnen die Ideen der Transhumanisten noch so weit entfernt. Auch Nick Bostrom, Professor in Oxford und ein weiterer einflussreicher Transhumanist, glaubt, dass wir von der Unsterblichkeit durch Technik nicht mehr allzu weit entfernt sind. An seinem Institut für die Zukunft der Menschheit gibt es verschiedene Ansätze, um den Tod abzuschaffen. Einer davon heißt Gehirnemulation, auch bekannt als Mind-Uploading. Statt die Lebensdauer unseres Körpers auf medizinischem Wege zu verlängern, soll der Körper einfach überflüssig gemacht werden. Dazu wird das Gehirn eines Menschen über ein chemisches Verfahren in eine Art Glas verwandelt. Dieses wird erst hauchdünn geschnitten und dann von einem Elektronenmikroskop ausgelesen. So soll die Struktur des Gehirns exakt nachgebildet werden und der Mensch würde weiterleben, als Software oder in einem künstlichen Körper. Allerdings ist Nick Bostrom kein reiner Fortschrittsenthusiast. Er hält die technologische Singularität, also das Erwachen einer künstlichen Intelligenz, zwar genauso für unvermeidlich wie Ray Kurzweil, doch auch für extrem gefährlich. Wie in einer Sci-Fi-Dystopie fürchtet er, dass die Super-KI auch entscheiden könnte, den Menschen zu unterjochen oder auszulöschen. Deshalb spricht er sich dafür aus, dass parallel zur Weiterentwicklung von KIs auch die Sicherheitsvorkehrungen erneuert werden.
Speichern wir also ab. Transhumanisten sind davon überzeugt, dass die technologische Unsterblichkeit zum Greifen nah ist, fürchten teilweise aber auch die Macht der KI.
Bei all den digitalen Wieder- und Doppelgängern, die wir schon kennengelernt haben, stellt sich die Frage, wer hier überhaupt unsterblich wird. Leben wir wirklich weiter, wenn wir vor unserem Tod kopiert werden?
Blink Nummer 6. Das chinesische Zimmer und das Problem der Fledermäuse.
Stell dir folgende Situation vor. Ein Mensch sitzt in einem geschlossenen Raum. Unter dem Türschlitz werden Zettel mit chinesischen Schriftzeichen zu ihm durchgeschoben. Leider spricht der Mensch kein Wort Chinesisch. Deshalb reicht man ihm eine ausführliche Anleitung, in der genau erklärt wird, auf welches Zeichen er mit welchem Zeichen antworten soll und wie er diese zu zeichnen hat. Draußen steht ein chinesischer Muttersprachler, der nach kurzer Zeit überzeugt ist, dass man ihn drinnen versteht und er gerade ein Gespräch auf Chinesisch führt. Dieses Gedankenexperiment des Philosophen John Searle verdeutlicht ein zentrales Problem, das die Fortschrittshoffnungen beim Thema künstliche Intelligenz und digitale Unsterblichkeit eintrübt. Denn auf alle technologischen Anwendungen, seien es Chatbots, digitale Klone oder künstliche neuronale Netze, trifft das Problem des chinesischen Zimmers bislang noch zu. Die Maschinen wissen gar nicht, dass sie jemandem antworten, sie tun es einfach, weil sie darauf trainiert worden sind. Wir können ein Bewusstsein also überzeugend imitieren, aber können wir es auch erschaffen? Denn bei all den kühnen Träumen der Tech-Startups und Transhumanisten, die sich an der Schwelle zur Unsterblichkeit wähnen, gerät eines schnell aus dem Blick. Was heißt es eigentlich, ein Bewusstsein zu haben? Wann leben wir noch und wann sind wir tot? Welcher Grad von Bewusstheit, von Hirnaktivität, ist für diese Unterscheidung nötig? Tatsächlich wissen wir noch nicht einmal theoretisch, wie Bewusstsein in unserem Gehirn entsteht. Zwar sind Hirnforscher auf der ganzen Welt den neuronalen Mustern und Hirnregionen auf der Spur, doch selbst wenn sie den Vorgang irgendwann beschreiben können, wird das nicht alle Probleme lösen. Was passiert zum Beispiel, wenn es sich für das hochgeladene Bewusstsein schrecklich anfühlt, körperlos und bloß eine Software zu sein? Das Problem ist, subjektives Empfinden lässt sich abstrakt nicht nachvollziehen. Der englische Philosoph Thomas Nagel zeigt dies am Beispiel einer Fledermaus. Selbst wenn wir bis ins letzte Detail auf subatomarer Ebene verstehen, was in einem Fledermausgehirn passiert und wie dort Wahrnehmungen entstehen, wir werden nie wissen, wie es sich tatsächlich anfühlt, eine Fledermaus zu sein.
Nur weil wir Bewusstsein überzeugend imitieren, heißt das also noch lange nicht, dass wir es auch erschaffen können.
Aber nehmen wir einmal an, diese Hürde würde genommen. Wie erstrebenswert ist eine Welt voller digitaler Untoter? Und welche Folgen hat das für die Lebenden?
Blink Nummer 7. Die unheimliche Macht der Wiedergänger.
Die Blinks haben bis hierhin gezeigt, überall auf der Welt träumen Entwicklerinnen und Programmierer von digitalen Doppelgängern und Untoten. Egal ob in Rumänien, Portugal oder den USA. Die Digitalisierung macht vor dem Tod nicht Halt. So wie es heute ganz normal ist, dass all unsere Beziehungen, Interessen, Erinnerungen und Träume ihre Datenspur im Internet hinterlassen, könnte es künftig üblich werden, dass die digitalen Untoten mitten unter uns leben. Wir sollten uns also fragen, wie eine solche Gesellschaft aussehen würde, wer über sie bestimmt und auf welche Nebeneffekte wir uns gefasst machen müssen. Schon heute haben Bots enormen Einfluss und Regierungen auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit dem Problem von Falschmeldungen und der Meinungsmacht der großen Datenmonopolisten wie Google, Facebook und Twitter. Ungleich vertrackter wird es, wenn auch die Toten nicht aufhören zu twittern. Der Einfluss der digitalen Untoten auf die Gesellschaft macht sich auch kulturell bemerkbar. Wenn Journalisten weiterschreiben und Blogger weiter bloggen, wenn Stars auch nach ihrem Tod per Hologramm als künstliche Intelligenz weiter auf Tour gehen. Althergebrachte Meinungen verstummen so nicht mehr, die geistige Erneuerung findet nur noch verlangsamt statt. Zudem stellen sich auch handfeste Machtfragen. Die Unternehmen, die die Algorithmen hinter den Wiedergängern kontrollieren, könnten öffentliche Diskurse und Stimmungen bis zu einem Grad lenken, von dem Trollfarmen heute nur träumen. Die Programmierer würden bestimmen, woran sich die Untoten erinnern und wie sie auf neue Ereignisse reagieren. Wer wird der Lenker dieser Wesen sein und welche Interessen stehen dahinter? Angesichts der Tatsache, dass Donald Trump gefühlt per Twitter regierte, ist es durchaus denkbar, dass ein virtueller Klon die Amtsgeschäfte von Präsidenten irgendwann weiterführen könnte. Schließlich bietet die Deepfake-Technologie, die täuschend echte Filmbilder von realen Personen fälschen kann, die Möglichkeit, manipulierte Videoaufnahmen zu produzieren. Ist das nicht eine verlockende Vorstellung für die Autokraten dieser Welt?
Wir sollten skeptisch bleiben. Die Abschaffung des Todes durch Technologie könnte neue Machtmonopole kreieren und dramatische Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass zukünftig ein digitales Weiterleben dem Tod ein Schnippchen schlägt. Aber wird die Menschheit diesen Weg gehen? Werden die entsprechenden Start-ups Erfolg haben?
Blink Nummer 8. Das Geschäft mit der Seele 2.0.
Gibt es einen Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Haben wir eine Seele? Da es auf solche Fragen noch keine universell gültigen, wissenschaftlich haltbaren Antworten gibt, haben fast alle Menschen eine eigene, sehr persönliche Sicht auf diese Dinge. Das nichtstaatliche US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center hat im Jahr 2017 24.000 Westeuropäer nach ihren religiösen und spirituellen Haltungen befragt. Die Ergebnisse zeigen, die traditionellen Religionen sind weiter auf dem Rückzug. Ihren Konzepten und Ideen schließen sich immer weniger Menschen an. Trotzdem ist Westeuropa deshalb nicht voller strenger Rationalisten. Ganz im Gegenteil. Die Mehrheit der Befragten glaubt sowohl an eine Seele als auch an ein Leben nach dem Tod. Der Glaube ist also da, doch die Institution fehlt. Einiges deutet darauf hin, dass hier gerade ein sehr großer Markt entsteht. Wenn die traditionellen Religionen abgelehnt werden, machen sich immer mehr Menschen auf die Suche nach neuen Formen des Umgangs mit Trauer und Tod. Neue Vorstellungen von Seele, vom Jenseits und dem Gedanken an Verstorbene entstehen. Und die entsprechenden Firmen stehen mit ihren Angeboten bereit. Der Oxford-Forscher Karl Oehmann beschäftigt sich intensiv mit ethischen Fragen im digitalen Zeitalter. Er hat die sogenannte Digital Afterlife Industry untersucht, also Unternehmen, die mit Tod und Erinnerung Geschäfte machen. Hierzu gehört auch jede Form der zukünftigen digitalen Unsterblichkeit. Schon heute werden Unmengen an Daten, die wir nach unserem Tod hinterlassen, von findigen Firmen in allerlei Produkte umgewandelt. Deren Abnehmer sind vor allem die Angehörigen. Oehmann warnt eindringlich davor, das Thema dem Markt zu überlassen. Denn die Trauernden sind verletzlich. Schließlich würden wir im Moment der Trauer alles tun, um unsere Toten zurückzuholen. Ausbeutung ist also Tür und Tor geöffnet. So wie sich unser Verständnis von Nachleben und Tod durch die Digitalisierung verändern wird, muss sich auch eine digitale Pietät entwickeln. Deshalb schlägt Oehmann vor, das digitale Erbe eines Menschen mit dem gleichen Respekt zu behandeln, wie wir es im analogen Raum tun. Und das heißt vor allem, es nicht Konzernen zu überlassen, die schlau genug sind, die Daten zu monetarisieren.
Es besteht kein Zweifel. Die Digital Afterlife Industry wird weiter wachsen. Deshalb müssen wir als Gesellschaft einen neuen Umgang mit dem Tod im digitalen Zeitalter finden.
Wenn das gelingt, kann uns Technologie dabei helfen, neue und heilsame Formen des Gedenkens, Erinnerns und Trauerns hervorzubringen.
Das war unser Blick in eine vielleicht unsterbliche Zukunft mit dem Buch Die digitale Seele von Moritz Riesewiek und Hans Block. Stellen wir uns zuletzt nochmal die Frage: Was wird aus Tod, Seele und Jenseits im digitalen Zeitalter? Wie wir gesehen haben, könnten wir schon bald mit digitalen Klonen kommunizieren oder unser Bewusstsein hochladen, bevor es verschwindet. Startups auf der ganzen Welt arbeiten mit Hochdruck daran, die Lücke zwischen echtem und künstlichem Bewusstsein zu schließen. Mit unabsehbaren Folgen. Ob es gelingen wird, den Tod ganz abzuschaffen, und ob wir das tun sollten, bleibt aber fragwürdig. Wer bestimmt schließlich darüber, wer oder was ins digitale Jenseits darf? Sicher ist in jedem Fall, dass auf unsere Spiritualität und Trauerkultur große Veränderungen zukommen. Wir sollten also frühzeitig verhindern, dass die Digitalisierung des Jenseits großen Technologiekonzernen überlassen wird. Wir hoffen sehr, dass wir dir einen spannenden Einblick in die Werkstätten der Digitalpioniere geben konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.